Willkommen zu dieser 268. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling, darf heute Abend gemeinsam mit meiner Kollegin Amelie Passmanns moderieren. Wir unterbrechen heute unsere Sommerpause, um über die großen Brände in Europa und auch, muss man schon sagen, darüber hinaus zu sprechen. Ganz besonders begrüße ich an dieser Stelle schon unseren heutigen Gast, Professor Dr. Johann Georg Goldammer, in der 268. Folge, unser erster Feuerökologe. So, das Profil hatten wir noch nie. Freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, auch wenn das Thema natürlich jetzt nicht große Freude bereitet, aber wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Ich stelle ihn natürlich gleich noch genauer vor. Davor möchten wir uns noch bei den Menschen bedanken, die den heutigen Abend möglich machen. Unseren jetzt 1927 Fördermitgliedern. Shoutout zu euch allen. Vielen Dank. Denn das wissen die meisten gar nicht. Wir bei Europe Calling sind sehr stolz drauf, zu 100% von kleinen Spenden finanziert zu sein. Schon ab 2 € die Woche kann man unsere Arbeit unterstützen. Einfach auf europe-calling.de/fördern gehen. Den Link dazu findet ihr auch gleich im Chat. Danke euch allen. Und wie immer, bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen dazu bewerten. Dann zu nutzen wir Slido. Den Link seht ihr wie immer gleich im Chat. Stellt gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Nur so können wir bei jetzt über 3200 Anmeldungen die Fragen stellen, die euch interessieren. Amelie wird heute die Fragen betreuen und dann in eurem Namen stellen. Vielen Dank, Amelie, dafür. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu, dann ist das nochmal viel netter, als wenn man immer irgendwie anonyme Userin sagen muss. Und vorgestellt habt ihr euch ja alle im Chat sowieso jetzt gerade schon. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, und das war's auch schon mit den Hausmitteilungen. Und ich darf unseren Gast heute nochmal ein bisschen genauer vorstellen, bevor er dann loslegt. Professor Dr. Johann Georg Goldammer ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Experten zum Thema Wald- und Landschaftsbränden. Ihr habt ihn vielleicht in den letzten Tagen auch schon im Radio oder auch auf YouTube oder im Fernsehen gesehen. Er ist Direktor des Global Fire Monitoring Centers, das unter dem Schirm der Vereinten Nationen Staaten und internationale Organisationen berät, um Landschaftsbrandkatastrophen zu reduzieren. Er ist auch Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie am Max-Planck-Institut für Chemie und der Universität Freiburg. Und ich will mit einem Zitat von ihm starten und damit einleiten. Er hat nämlich, oder Sie haben 2018 gesagt, habe ich beim Deutschlandfunk gefunden, wenn der Klimawandel sich weiter so entwickelt, wie die Wissenschaft das voraussagt, wird sich die Lage weiter und extremer entwickeln. Deutschland wird also genauso wie viele andere Länder ein Waldbrandland werden. Ich bin jetzt sehr gespannt und wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag und auf die vielleicht diese Beantwortung dieser Frage und was das für Deutschland, aber auch Europa bedeutet, was wir gerade diesen Sommer sehen. Lieber Herr Goldammer, wunderbar, dass Sie dabei sind und Sie haben das Wort.
Mikrofon an. Danke für die Einführung und ich freue mich natürlich über die rege Teilnahme und habe in der Chatfunktion eben gesehen, dass Freiburg auch vertreten war und viele andere Städte hier in Deutschland und Gemeinden. Und über dieses Thema werden wir, was Deutschland anbetrifft, auch sprechen. Und ich gebe jetzt mal meine Präsentation frei. So, Frage, ist die zu sehen?
Ja, perfekt.
Okay, Europa brennt und dann haben wir den Untertitel hier Erfahrungen von gestern für eine informierte und sichere Zukunft. Heute Abend kann ich und werde auch nicht auf alles eingehen, was die Brände hier in Europa anbelangt, vor allen Dingen nicht auf alles das, was wir in den letzten Tagen und Wochen in den Medien gesehen haben. Das war ja eine sehr, sehr ausführliche Berichterstattung, auch sehr viel mit Hintergrundinformationen. Und daher möchte ich zunächst mal ganz oberflächlich auf Europa schauen. Das, was man aus dem Weltraum sieht, was man aus der Luft sieht und ein paar Eindrücke aus der medialen Berichterstattung der vergangenen Tage. Und auch meiner Mitarbeiterin im Großraum Madrid in den letzten Tagen schicken. Dann aber vor allen Dingen auf die Kulturgeschichte des Feuers in der Landnutzung in Deutschland und in Nachbarländern eingehen, um dann auch die Erfahrungen zu präsentieren, die wir eigentlich schon haben, um vielleicht in Zukunft gut mit den Bränden hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland umzugehen. Herr Fries, was Sie sagten, diese Aussage von 2018, kann denn Deutschland ein Waldbrandland werden? Das ist jetzt nun 8 Jahre her. 2018 ist ja ein bisschen das Jahr, wo wir sagen, dass der Klimawandel hier für alle sehr viel sichtbarer wurde. Also wir betrachten dieses Jahr so ein bisschen als ein Schlüsseljahr. Aber lassen wir uns gerade mal kurz auf die Statistiken von Landschaftsbränden. Wir nennen das Landschaftsbrände, weil beispielsweise in solchen satellitengestützten Statistiken eben alle Landschaftselemente sich abbilden. Das ist nicht nur der Wald, das ist auch Offenland, das sind Naturschutzgebiete, landwirtschaftliche Flächen. Und da war 2025, soweit geht die Jahresstatistik, ja, zum ersten Mal die Marke von 1 Million Hektar erreicht in ganz Europa. Aber ich gehe dann noch später mehr auf Details ein und möchte ganz am Anfang einige Bilder zeigen, die ja dem Copyright und dem Schutz der Fotografen unterliegen, die ich aus dem Internet jetzt nur für diese Veranstaltung mal hier eingespielt habe. Beispielsweise die Brände im Großraum Bordeaux in den Provinzen Gironde und Landes. Das sind ja vorwiegend große Kiefernwälder. Kiefernwälder, die mit der Sikiefer aufgeforstet wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und interessanterweise eines der größten Aufforstungsgebiete von ganz Europa ist, mit über 1 Million Hektar an Wald, der dort aufgeforstet war, wirtschaftlich ungeheuer wichtig für die Menschen damals, weil er den notwendigen Rohstoff Holz lieferte, gleichermaßen aber verbunden, wie wir das heute sehen, durchaus mit einem großen Risiko, nämlich durch diese große Monostruktur. Und diese Brände haben eben nicht nur den Wald betroffen, sondern auch Siedlungen. Und wenn wir auf diesen und auch anderen Bildern jetzt sehen, dass hier teilweise Häuser, Ortsrandlagen betroffen wurden von den Feuern, dann durchaus auch welche, die gar nicht mal im Wald stehen, sondern etwas davor und wo gar nicht mal unbedingterweise sehr viel dichte Vegetation drumherum steht. Es sind aber eben auch die großen landwirtschaftlichen Flächen, die Offenlandgebiete betroffen, wie hier in Frankreich oder in Spanien. Spanien hat ja auch dieses Jahr weit über 90.000 Hektar an Brandfläche. Und wenn wir jetzt nach Griechenland gehen, hier Bilder von vorgestern, dann sehen wir auch, dass hier in Griechenland in einer Landschaft, die charakterisiert wird, ist von einzelnen Bäumen und von Buschwerk, dass hier eben auch viele Häuser und viele Siedlungen betroffen waren. Und meine Kollegin Frau Juliane Baumann, die in dem Pre-Graze-Projekt arbeitet. Pre-Graze steht für Prescribed Grazing, das ist kontrollierte Beweidung. Da werde ich ganz am Schluss drauf eingehen. Kontrollierte Beweidung zur Reduzierung des Brandrisikos. Die hat gestern diese Aufnahmen übermittelt aus dem Großraum Madrid, wo wir dann auch sehen, dass die Feuer, wenn sie denn dann hineinbrennen, in die Ortschaften erhebliche Schäden anrichten. Und hier mal auch die, ja, stellvertretend für die Intensität dieser Brände, für diese wirklich heißen Brände, diese geschmolzene Lampe. Und alles das, was dann übrig geblieben ist, viele Menschen haben wirklich alles Hab und Gut verloren. Aber das sind auch Dinge, die Sie viel in den Medien gehört haben. Wir haben ja insgesamt in Spanien und in Frankreich zusammen in diesen wenigen Wochen über 300.000 Personen gehabt, die evakuiert wurden. Und wenn ich auf unseren letzten globalen Bericht schaue, wir werten das jedes Jahr für die ganze Welt aus. Hatten wir 2025 weltweit 458.000 Personen, die evakuiert wurden. Und allein in diesen 2 Wochen in Frankreich und Spanien waren das über 300.000. Und das sind manchmal auch ein bisschen herzzerreißende Bilder, die man dann sieht. Links das Bild hat Frau Baumann in der Nähe von Madrid gemacht, ein vom Feuer schwer verletztes Stück Rehwild, was dann der Fotografin auch gar nicht mehr ausweichen konnte, weil es nicht mehr ging. Und das rechte Bild stammt aus Griechenland vom letzten Jahr, wie jemand seine Haustiere und Weidetiere rettet vor dem Feuer. Da stehen stellvertretend eben auch menschliche Schicksale dahinter. Und das müssen wir alles bedenken. Ich gehe aber jetzt mal ganz bewusst in die Kulturgeschichte des Feuers in der Landnutzung hier bei uns in Mitteleuropa rein und warum das eigentlich auch unsere Landschaft geprägt hat und was wir daraus lernen können, auch im Hinblick auf mögliche Feuernutzung, auf wissenschaftlicher Evidenzbasis natürlich. Und das werden wir jetzt mal anhand mehrerer Beispiele durchgehen. Und ich fange mal mit den Heidegebieten hier in Mitteleuropa bei uns in Deutschland an. Diese Heidegebiete finden wir über ganz Europa, auch in den Niederlanden beispielsweise, wo es im Moment besonders stark brennt, aber auch weiter in Frankreich auf der Iberischen Halbinsel. Und diese Heideflächen sind das Ergebnis von jahrhundertelange sehr intensiver kultureller Tätigkeit, insbesondere Heidschnuckenbewirtschaftung, die intensive Nutzung pflanzlicher Biomasse als Brennmaterial, Einstreu für den Stall oder auch zum Abdecken von Hausdächern. Und das ist hier absolut meine Lieblingspostkarte aus unserer Sammlung um das 19. Jahrhundert herum. Wir sehen hier in Dänemark, ist das in Süddänemark, wie ein Landwirt an einem Sonntag offensichtlich mit der Familie einen Sonntagsspaziergang macht und feststellt, es ist genau der richtige Zeitpunkt, die Heide zu entzünden. Und warum hat man das früher gemacht? Die Heide braucht diese Verjüngung durch starke mechanische Eingriffe oder durch Feuer, um sich zu verjüngen. Und wenn wir weiter in die Kulturgeschichte Mittel- und Nordwesteuropas vor allen Dingen schauen, dann sehen wir, dass auch woanders Feuer verwendet wurde. Haben wir ganz viele historische Nachweise, zum Beispiel, dass zu Zeiten der ganz großen Landnot im ausgehenden späten Mittelalter die Menschen selbst solche Flächen besiedelt und bewirtschaftet haben, wie die Moorflächen in Ostfriesland, und die mit sehr großem Geschick oberflächlich gebrannt haben, um dann damit mit der Asche das zu erzeugen, was es früher noch nicht gab in Form von Kunstdünger, nämlich Asche als Dünger, um dann diese Flächen zu bewirtschaften. Und wir finden vor allen Dingen in historischen Dokumenten, wie beispielsweise in dieser Darstellung in einem Ölgemälde von Eero Järnefeld aus dem 19. Jahrhundert, dass das Feuer hier in Europa eingesetzt wurde, vergleichsweise eigentlich mit dem Wanderfeldbau in den Tropen und anderen Regionen der Welt. Und diese sehr reichhaltige Geschichte der Feuernutzung haben wir überall in den deutschen Mittelgebirgen, vor allen Dingen hier auch im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg, wo bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs das sogenannte Reutebrennen sehr weit verbreitet war. Und wenn wir heute beispielsweise in das Bild der Landschaft des Schwarzwalds und vor allen Dingen der Vorbergzone schauen, dann finden wir eine sehr fein gegliederte Landschaft, die widerspiegelt, dass es dieser kleine Waldeigentum war, der bäuerliche Wald, der historisch gesehen immer wieder durch die sogenannte Brandwirtschaft bewirtschaftet wurde. Auf diesen Waldflächen wurde der Wald, das war ein sogenannter Niederwald oder ein Mittelwald, der aus Stockausschlag hochgewachsen ist, der wurde verwendet für Brennholz, für Bauholz oder die Rinde als Gerbrinde. Und dann wurde das feine Astmaterial, wurde dann verbrannt, um damit Dünger zu schaffen. Und hier gibt es in der Nähe von Freiburg eine Initiative, die sozusagen diese alten Landnutzungstechniken und damit auch den Brandwaldfeldbau alle paar Jahre mal wieder praktisch in so einer musealen Demonstration wieder aufleben lässt. Und hier sehen wir ganz schön, das ist einige Jahre her, wo gezeigt wurde, wie man im 19., im 18. Jahrhundert die Felder so bewirtschaftet hat, dass sie für einige Jahre dann landwirtschaftlich genutzt wurden und anschließend der Wald wieder auf diesen Flächen hochgewachsen ist. Ich gehe nochmal zurück. Dieses Wissen und die Techniken, die sind heute noch bei einigen älteren Landwirten vorhanden, gehen aber etwas verloren über die Zeit. Und wenn wir in topografische Karten oder in die Ortsnamen reingehen, da finden wir sehr viele Namen, die an diese Brandtechnik erinnern. Und jetzt wird es interessant, dass auch in der modernen Landschaft, wie zum Beispiel im Kaiserstuhl bei Freiburg, eine Landschaft, die durch große Flurbereinigung umgelegt wurde, dass hier plötzlich große Böschungen entstanden, die ja von Wald und Buschland überwachsen wurden und wo dann wir in den 1990er Jahren die Anwendung von kontrolliertem Feuer getestet haben, um diese Flächen freizuhalten. Und das sind hochinteressante Flächen, die dann, wenn sie freigehalten werden von Wald oder Busch, eine sehr viel höhere Biodiversität haben von vielen Insekten- und Pflanzenarten, die eben auf dieses Offenland angewiesen sind. Und wenn wir nochmal zurück jetzt in die Heidelandschaften gehen, wie beispielsweise hier in die Lüneburger Heide, die von ihrem naturschutzfachlichen Wert sehr hochwertig ist, gleichermaßen eben aber auch angenommen wird von vielen Erholungssuchenden, dann ist es eben eine Landschaft, die durch diese intensive Beweidung, durch die intensive Bewirtschaftung und durch die Nutzung von Feuer historisch so entstanden ist. Und was jetzt passiert, und übrigens die Feuerspuren, hier ein kurzer Exkurs auf die Dünenheiden, auf der Insel Hiddensee in der Ostsee, finden wir tatsächlich sehr viele Feuerspuren in einigen wenigen, der alten Zeugenbäume, die man dort noch findet. Und was jetzt aber passiert, und das ist vor allen Dingen in den großen Heidegebieten, in den östlichen Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, der Fall, dass wenn die Heide nicht mehr bewirtschaftet wird oder auf diesen ehemaligen Standorten, des Militärs, also militärische Übungsgebiete, wo es auch immer wieder gebrannt hat, jetzt die Heide übernommen wird von einem Pionierwald und dann damit das Artenspektrum, was die Zwergstrauchheiden in ihrem Offenland-Lebensraum haben, verloren geht. Wenn jetzt also hier Birke und Kiefer einmarschieren und den Wald überwachsen, dann ist dieser Lebensraum bedroht. Und so haben wir schon vor über 25 Jahren angefangen, die alten Brenntechniken anzuwenden, und das mag für viele so ein bisschen paradox klingen, um hier die Entstehung vom Wald zu verhindern. Und zwar deswegen, weil diese Schutzgebiete, die im Übrigen alle unter europäischem Naturschutzrecht als FFH-Gebiete ausgewiesen sind, dass diese eben erhalten bleiben. Mit dieser andersartigen und sehr viel größeren Biodiversität als Waldstandorte. Und das, was hier wie ein Waldbrand aussieht, ist tatsächlich ein Pflegebrand in einem Zustand, wo dieser Wald schon mehr diese Heide angefangen hat zu überwachsen. Und hier sieht man das auch vergleichbar in der Droverheide in Nordrhein-Westfalen, die eine sehr viel wüchsigere Heide ist. Und wenn hier nichts gemacht wird, geht dieser Lebensraum verloren. Wenn man das kontrollierte Feuer hier richtig einsetzt und es schafft, diese Überwaldung zu stoppen, sieht man, dass gleichzeitig die Heidevegetation selbst sehr gut reagiert auf das Feuer, und zwar aus dem Stockausschlag und aus der Samenbank, und dass sich hier eine Regeneration der Heide einsetzt, die jetzt insgesamt über die Jahre hinweg eine Kombination von Beweidung, von Maat, durchaus Eingriff auch von einzelnen Baumentnahmen. Aber dann, wenn die Heide droht zu überaltern, so im Jahr von 15, im Alter von 15 bis 20 Jahren, dann wird sie nicht mehr angenommen von den Weidetieren, weil sie einfach verholzt und dann eben durch kontrolliertes Brennen verjüngt wird. Und hier liegt in Deutschland sehr viel Erfahrung vor, in verschiedenen Regionen Deutschlands. Und dazu muss ich aber eines sagen. Alle diese Anwendungen in unserer Kulturlandschaft, das sind Ökosysteme, die keine natürlichen Feuerökosysteme sind. Es sind praktisch anthropogene, vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften, in der eben das Feuer diese Landschaften historisch gesehen mitgeprägt hat. Warum das beispielsweise auch Relevanz für die euromediterranen Länder hat, ist relativ klar. Denn diese Form des Landmanagements war in Südeuropa, im mediterranen Raum im Grunde genommen identisch, nämlich die intensive Nutzung der Landschaft, die dazu geführt hat, dass unter anderem eben solche Brände, wie wir sie heute sehen, nie stattgefunden haben, weil solche Wildfeuer, von denen wir ja heute sprechen, praktisch weniger an Brennmaterial zur Verfügung hatten, als sie das heute haben, wenn diese Landnutzung aufgegeben wird. Und dann entwickeln sich hier diese Einsatzphilosophien, wann kann man Feuer eben anwenden. Es ist im Wesentlichen eine Substitutionsmaßnahme, wenn intensive Beweidung, intensive Landnutzung nach und nach wegfällt, dann kann man eben auch zu Ersatzmaßnahmen brennen. Auch wenn greifen, auch wenn beispielsweise die Naturschutzgesetzgebung mit dem Bundesnaturschutzgesetz Rahmen als Rahmengesetz und die Landesnaturschutzgesetze generell verbieten das Brennen auf der Fläche. Deswegen sieht man das heute auch bei uns nicht. Aber dass auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes eben solche Verbote auch aufgehoben werden können, wenn sie denn im Sinne des Naturschutzes beispielsweise und der Landschaftspflege sind und ein öffentliches Interesse vorliegt. Dazu haben wir dann in den 90er Jahren und Anfang der 2000er auch eine fachliche Ausbildung begonnen, wie beispielsweise der kontrollierte Feuereinsatz bei der Böschungspflege, der mit sehr, sehr hohen Bedingungen und Auflagen verbunden ist, um nicht das zu tun, was früher mit dem sogenannten Flemmen sehr unkontrolliert passiert war. Dahin wollen wir nicht wieder, sondern dass dann auf Basis der Empfehlungen aus Facheinrichtungen wie beispielsweise der Arbeitsgruppe Feuerökologie hier nur unter bestimmten Bedingungen gebrannt werden kann. Und dass dazu diejenigen, die das tun, seien es die Winzer, die Landwirte oder Fachkräfte, auch ausgebildet und zertifiziert werden müssen. Und alles das, was ich jetzt über Deutschland sage, spielt sich im Grunde genommen vergleichbar bei unseren Experten, Kollegen im Mittelmeerraum, in den südeuropäischen Ländern auch ab. Und wenn wir jetzt nochmal in den Wald reinschauen und jetzt haben wir hier Aufnahmen aus Deutschland und Sibirien, die irgendwie auch stellvertretend dafür sind, was wir jetzt bei den großen Bränden um Bordeaux haben. Wir sehen hier Kiefernwälder. Wir sehen links Bilder von einem durchforsteten Kiefernbestand, wo das Durchforstungsmaterial, nämlich die Bäume, die zur Auflichtung des Bestandes herausgenommen wurden, liegen bleiben, die dann in einem Wald das notwendige Brennmaterial und die Energie zur Verfügung stellen, dass solche Feuer sehr intensiv brennen, sich dann zu Kronenfeuern entwickeln. Und wenn wir hier auf andere Landschaften der Welt schauen, und jetzt springen wir mal nach Nordamerika in den Südosten der Vereinigten Staaten, dann sehen wir sehr große Kiefernwaldlandschaften, die geprägt sind durch regelmäßige Blitzschlagfeuer, aber auch eine Geschichte der Feuernutzung durch die indigene Urbevölkerung haben, die in diesen Wäldern immer wieder die Feuer gelegt haben, um die Wälder als Grundlage für Jagd und für das eigene Überleben zu finden. Wenn wir in diese Feuerwälder Nordamerikas schauen, dann sehen wir einen sehr großen Artenreichtum auf den Waldböden. Die Wälder haben eine andere Struktur, sie sind aufgelichtet, sie sind nicht dicht, es sind sogenannte Lichtwälder. Und wenn diese durch ein Blitzschlagfeuer durchgebrannt werden, dann ist der Effekt nicht der, dass der gesamte Waldbestand verbrennt, sondern dass eben vor allen Dingen die weitständigen Bäume sehr feuerresilient sind. Und wir haben selbst diese Arbeiten hier im eurasischen Raum über viele Jahrzehnte durchgeführt und hier ein Beispiel aus unseren Forschungsarbeiten in Sibirien, wo dieser Wald, den wir hier sehen auf den Fotos und die Baumscheibe mit der Jahring-Analyse, die über mehrere hundert Jahre zurückgeht, genau die gleiche Kiefernart ist, wie wir sie hier in Deutschland haben. Die heimische Waldkiefer, für diejenigen, die sich wissenschaftlich auskennen, die Pinus sylvestris. Und diese heimische Waldkiefer hat eine ungeheure Resilienz gegenüber solchen regelmäßigen Bodenfeuern. Und das drückt sich aus, wenn wir die Feuergeschichte über die Jahring-Analyse von solchen Bäumen analysieren. Und wenn man sich die Bäume in vielen Wäldern Sibiriens anschaut, dann haben viele Bäume von denen sogenannte Fire Scars, das sind Feuerwunden. Und das ist hier abgebildet in der Baumscheibe, wo die Kiefern, die eine unheimliche Kraft haben, einen solchen Schaden, sei es durch Borkenkäfer oder durch Feuer zu überwinden, dann durch den jährlichen nachwachsenden Jahrring versuchen, diese Brandwunde zu überwachsen, das dann aber nicht mehr ganz schaffen, weil dann das nächste Feuer kommt. Und wir haben festgestellt, dass die natürlichen Feuerintervalle in diesen offenen Kiefern- und Lärchenwäldern Sibiriens in der Größenordnung zwischen 15, 20 und 30 Jahren liegen. Und dann räumen diese Feuer den Wald immer wieder auf. Und so stellen sich dann die Naturwälder so dar wie offene, parkartige Lichtwälder, in denen die Brandlast relativ gering ist und wo die Natur bzw. das Feuer die Aufgabe übernimmt, diese Wälder letztendlich vor einem destruktiven Kronenfeuer zu bewahren. Und das ist eine große Herausforderung, dass wir uns hier in Deutschland, wo sehr viel über die Anfälligkeit der Kiefer, wie beispielsweise in Brandenburg und auch in anderen Bundesländern gesprochen wird, wenn wir sehen, dass die Bewirtschaftung der Kiefer hier in Deutschland, und nochmal, das ist dieselbe Baumart wie in Sibirien, die ist genetisch auch genau dieselbe, ja, da gibt es keine Unterschiede, dass sie, wenn sie anders bewirtschaftet wird als im dichten Plantagenwald, eine ungeheure Resilienz und Anpassung an Feuer hat. Und daraus ergibt sich beispielsweise eben auch das, was auch die Experten im euromediterranen Raum zunehmend fordern, dass wir in Nachahmung dieser natürlichen Rolle von Feuer in diesen Ökosystemen im Grunde genommen auch das Feuer mit einbringen können. Ob man es dann am Schluss macht, ist noch immer eine zweite Frage. Wir kommen ja dann auch noch ein bisschen auf andere Nebenwirkungen des Feuers zu sprechen, als eine Bewirtschaftungsmaßnahme. Und wir selbst haben hier im Großraum Freiburg schon in den 70er Jahren Tests durchgeführt, inwieweit die tatsächlich hier bestehenden Kiefern Aufforstungen, wie wir sie ja vorwiegend haben, tatsächlich eben mit Feuer klarkommen. Das haben wir immer wieder mal, auch hier nochmal im Bereich von Breisach, Südbaden, in der Nähe von Freiburg, immer wieder getestet. Hier einer der Testbrände im Jahr 2008, dass man mit dem Feuer, wenn man es richtig macht, mit der notwendigen Erfahrung, die natürlich ja nicht überall vorliegt, aber die man sich erarbeiten kann, dass man hier mit dem Feuer tatsächlich auch in einem solchen Wald arbeiten kann. Und jetzt komme ich auf etwas, was im Grunde genommen so vergleichbar ist mit dem Feuer. Das ist die Waldweide, die in Deutschland, in Mitteleuropa und auch in anderen europäischen Ländern heute verfemt ist. Sie ist nicht verboten. Es wird viel gesagt, dass Waldweide bei uns verboten ist, aber das ist nicht der Fall. Waldweide ist möglich. Waldweide ist vor allen Dingen auf gezielt strategisch angelegten Waldbrandschutzkorridoren sogar notwendig. Und wenn wir in Darstellungen aus dem Spätmittelalter schauen, wie links dieses Gemälde oder die intensive Beweidung durch Schafe in einem Kiefernbestand, dann machen die Tiere dort das, dass sie nämlich unter kontrollierten Bedingungen das Brennmaterial wegfressen und daraus Milch, Fleisch, Nahrungsmittel machen. Und das steht dann dem Feuer eben nicht zur Verfügung. Und wir nennen sowas, diese Multifunktionswälder sind quasi so etwas wie Agroforstwirtschaft. Wir nennen es agro-silvopastorale Systeme, die am Schluss eine Vielzweck-, eine Mehrzweckfunktion haben. Die wiederum kann man auch mechanisch erreichen. Und das ist da, wenn wir eben nicht die Weidetiere haben oder auch nicht die Unternehmer und die Schäfer haben, die das machen können. Und was man hier sieht, ist hochinteressant, dass unsere Kollegen in Nordamerika, wir sind hier in Kalifornien, wo hier ein Waldbrandschutzkorridor aufgebaut wird. Das ist ein offener, parkartiger Bestand. Und die Amerikaner haben da den Unimog mit Geräten, wie wir sie auch hier in der Landschaftspflege verwenden, nämlich Schlegelmulchgeräte, die jetzt das Brennmaterial zerkleinern, es auf dem Standort belassen als bodenschützende Schicht, aber dann eben, was man hier im rechten Bild sieht, die Landschaft so aufgliedern, dass sie halt fragmentiert wird. Dass große geschlossene Waldgebiete, wie zum Beispiel in Bordeaux, was wir da gesehen haben, die überhaupt nicht unterbrochen sind, wo dann die Feuer auch gar nicht mehr aufzuhalten sind, dass die hier in diesen Schutzkorridoren eben eingefangen werden können, weil hier weniger Brennmaterial ist, die Bäume sehr offen und weitständig stehen und hier sogar mit Fahrzeugen reingefahren werden kann. Und hier mal nur so einfach schematisch in den Raum geworfen, so würde man denn dann ein geschlossenes Waldgebiet aufbrechen, ja, indem man ein Korridor hineinliegt, der kann mehrere hundert Meter sein, gerade im Hinblick auf Flugfeuer, die ja manchmal über größere Distanzen weitergetragen werden. Und dass dann hier eine solche Waldlandschaft sicher ja, vor Waldbrand ist. Und da gucken wir immer mal wieder in die alten Bücher rein. Ne? Vor mehr als 100 Jahren hat der Forstwissenschaftler Wagner von dieser räumlichen Ordnung im Walde gesprochen. Und das ist etwas, ein Konzept, wo wir denken, dass es wiederbelebt werden muss. Und das bringt uns natürlich zu dieser ganzen Totholzdebatte, die uns begleitet seit vielen Jahren schon in Deutschland. Und da haben wir ein großes Problem, dass Totholz in bestimmten kritischen Lagen und Situationen sehr kontraproduktiv sein kann, weil das sich Einbrennen von einem Feuer in einem ausgetrockneten, mit Totholz belasteten Wald zu einer sehr viel höheren Intensität und Schwere der Brände führt. Und das ist auch das, was wir in Südeuropa sehen, dass eben Schutzkonzepte wie Liegenlassen von Totholz oder die Entwicklung von Wildnisgebieten ein großes Risiko bergen kann. Nicht überall, aber dort, wo wir solche Gebiete haben, die in solchen langen Trockenzeiten und Hitzeperioden, wir sind jetzt in der dritten Hitzewelle hier bei uns, wir haben monatelange Trockenzeit, sind viele dieser Totholzlagen völlig ausgetrocknet. Und wenn diese jetzt brennen, dann erzeugen sie durch das, was wir die Verweilzeit eines Feuers nennen, nämlich das Feuer, was sich gar nicht im Gelände bewegt, sondern im Standort sich sozusagen in den Boden einbrennt, die Bodenorganismen, den Wurzelraum durch die hohen Temperaturen vernichtet und zerstört. Und das ist etwas, was in Überlegungen dieser Schutzkorridore mit einfließen muss. Und dann ist es wieder ein großes Paradoxon, dass wir sehen, dass ausgerechnet die Kiefernwälder, wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Kiefernwald auf einem ehemalig militärisch genutzten Standort, diese Wälder alle paar Jahre durchgebrannt sind. Kiefernwälder, die sozusagen darüber hinaus sogar noch intensiv mit Harznutzung genutzt wurden. Das sieht man hier in diesem vorderen Bild des Baums, in dem vorderen Baum hier, dass interessanterweise genau diese Wälder, die immer wieder gebrannt haben, in diesem Fall aufgrund des militärischen Betriebs, eine geringe Last an Brennmaterial haben. Und wenn wir dann mal die gesamten etwa knapp 700.000 Hektar aktiver und ehemaliger Truppenübungs- und Schießplätze in Deutschland sehen, davon sind um die 250.000 Hektar munitionsbelastet und die meisten Flächen hiervon stehen unter Naturschutz oder haben naturschutzfachlichen Wert. Und hier haben wir jetzt nun die Herausforderung, wie man mit diesen Altlasten umgeht. Und das haben wir ja alle in den letzten Jahren schon gehört, dass es immer diese großen Probleme auf den munitionsbelasteten Standorten gibt, wo man die Feuer nicht bekämpfen kann. Und tatsächlich, wenn man da nichts macht, dann haben wir schon ein Problem der Sicherheit. Denn das, was man hier als Ernte von Kampfmitteln sieht, ich gehe nochmal das Bild zurück. Wir sprechen jetzt hier über eine Versuchs- und Testanlage, wo Wege freigeräumt werden und auf eine Tiefe bis zu 2 Meter beräumt werden, damit Fahrzeuge auf diesen Wegen sicher fahren können. Dass hier nun jede Menge Kampfmittel liegen, die teilweise nicht mehr aktiv sind, aber teilweise hochgradig explosiv. Und da haben wir in einem größeren, jetzt spreche ich über unsere eigenen Arbeiten hier in Deutschland, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Technologien umgesetzt oder umgebaut, dass wir ehemalige gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, umgebaut haben für die Zwecke zum Naturschutz, zum Kontrollieren und zum kontrollierten Brennen auf kampfmittelbelasteten Standorten. Das ist sowas wie das symbolische Schmieden von Schwertern zu Pflugscharen. Klingt ein bisschen paradox, das sind alte Kampf- und Kommandopanzer, die jetzt benutzt werden, um kontrollierte Feuer sicher zu legen. Die Besatzungen sind geschützt durch die Panzerung. Man sieht hier einen Zündpanzer, der mit zwei verschiedenen Geräten dieses kontrollierte Brennen auf einem kampfmittelbelasteten Standort durchführen kann. Und dann einen Löschpanzer, der dazu dient, dass diese kontrollierten Brände nicht ausbrechen über die Fläche hinaus. Und beide Fahrzeuge bewegen sich auf tiefenberäumten Wegen und damit sicher. Und hier haben wir blicken jetzt ins Jahr 2012, das ist jetzt immerhin schon 14 Jahre her, auch erstmalig schon Drohnentechnologie und auch Fesselballons eingerichtet, um dann, weil auch die Einsatzleitung bei solchen kontrollierten Bränden auf kampfmittelbelasteten Standorten, die hat auch den Sicherheitsabstand von 1000 Metern einzuhalten. Das Ganze eben aus der Luft beobachtet von der Drohne, wie die Zündpanzer das kontrollierte Feuer anlegen. Hier nochmal Blick von der Drohne. Und hier der Löschpanzer, der nun hingeht und die Feuer, die diese beräumten Wege versuchen zu überspringen oder darüber zu brennen, unter Kontrolle hält. Was dann teilweise passiert, ist die Umsetzung oder Explosion dieser Kampfmittel. Ein Symbolbild hier unten drin. Und hier nochmal aus der Drohne ein Blick auf das gesamte Brenngeschehen. Das wird so gesteuert, dass der Rauch aus diesem kontrollierten Feuer in die oberen Luftschichten abgeführt wird. Dazu gibt es Brenntechniken, denn wenn wir ganz am Schluss nochmal auf das Problem Rauchbelastung eingehen, ist es natürlich wichtig, den bodennahen Rauch zu entfernen. Und was jetzt passiert ist, dass die Kampfmittel, die nicht direkt explodieren bei diesem Verfahren, dass sie freigelegt werden in der Heidevegetation, die jetzt durch das kontrollierte Brennen es erlaubt, den Kampfmittelräumdiensten diese Munition, die über die Jahre und Jahrzehnte stets aus dem Boden nach oben wächst, sicher zu bergen, vor Ort zu sprengen oder abzutransportieren. Das ist jetzt ein Sonderfall. Das ist ein Sonderfall, der sich auf einigen hunderttausend Hektar ich gehe nochmal auf dieses Bild zurück, in Deutschland abspielt. Und jetzt mal eine Frage vielleicht auch an die Zuhörer nachher, an Sie. Haben Sie schon mal gehört, dass das angewendet wird? Wir zumindest hören das nicht. Denn die deutschen Behörden wenden diese Technik, die wir genau für die Nutzung in Deutschland entwickelt haben, die in Deutschland zur Verfügung steht, die wird nicht angewendet. Wie vieles andere auch in Deutschland, Klammer auf, noch, Klammer zu, Fragezeichen, nicht angewendet wird. Jetzt springen wir aber mal in die Normalsituation, wie eine Gemeinde, eine Stadt zusammen in der Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Forst- und Waldbesitzern sich vorbereitet. Und hier, Herr Fries, Sie sagten, Sie haben mich zitiert aus dem Jahr 2018, wo ich eine Aussage gemacht habe. Und was hochinteressant war, dass 6 Jahre zuvor, 2012, die Amtsleitung der Feuerwehr Freiburg auf uns zukam und fragte, wird denn Südwestdeutschland, Südbaden oder der Raum um Freiburg eines Tages auch mal gefährdet sein werden durch Brände? Müssen wir uns da vorbereiten? Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, das kommt auf uns zu. Und dann haben wir angefangen mit der Waldbrandkartierung, haben angefangen, eine Taskforce aufzubauen, die nennt sich Taskforce Landschaftsbrand. Und wenn Sie auf diesen Bildern bei der Ausbildung schauen, dann sehen Sie kein Feuerwehrfahrzeug und kein Löschwasser, sondern Handgeräte und vor allen Dingen die Feuerkanne, die benutzt wird, um mit Vor- und Gegenfeuern ein Feuer zu bekämpfen, ein Wildfeuer, ein Waldbrand, ein Feuer im Feld. Das ist das, was hier geübt wird. Basiert unter anderem auf den Eurofire-Kompetenzstandards, die wir zunächst für Europa 2006 bis 2008 entwickelt hatten, die es mittlerweile in ja, 22 Sprachen gibt, wo diese Techniken der Anwendung von Feuer als ein Werkzeug, dort Feuer zu bekämpfen und unter Kontrolle zu haben, behalten. Wenn Sie keine Technologie haben wie Feuerwehrfahrzeuge oder Flugzeuge und wo Sie vor allen Dingen kein Löschwasser haben, was ja in vielen Regionen der Welt knapp ist. Und diese Ausbildung hat sich hier bewährt, denn als 2020, wir sind mitten in Corona, viele Waldbesucher, ungeheuer viel Waldbesucher, die jetzt nicht mehr in Urlaub fahren konnten aufgrund der Corona-Restriktionen, dann in die Wälder um die Gemeinden herumgegangen sind, nicht nur in Freiburg, sondern überall in Deutschland und da auch das unsachgemäßes Feuer mit eingebracht haben. Und dann hat es auch in Freiburg gebrannt, im Schauinslandmassiv. Und da war die Taskforce vorbereitet und hat diese Brände relativ schnell in den Griff bekommen. Und zwar dadurch, dass sowohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr als auch die Mitarbeiter Forst eben so ausgebildet waren, dass sie auch jenseits der Waldstraße, jenseits der Landstraße mit ihrem Handgerät und mit ihrer Kenntnis, wie man Feuer mit Handgeräten einfängt, gearbeitet hat. Nun auf Blick auf das ganze Deutschland. Wir sehen hier die Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Wir haben in Deutschland ausschließlich Statistiken für Waldbrand. Nicht für Brände im Offenland. Das fehlt uns in Deutschland. Was aber hochinteressant ist, wenn wir erstmal bei den Waldbränden bleiben, und das sind die offiziellen Statistiken bis 2025, gerade vor 4 Wochen veröffentlicht, sehen Sie, dass der Anteil der Laubwälder, die brennen in Deutschland, in vielen Jahren größer ist als der der Nadelwälder. Und hoppla, auch hier sind die Tatsachen andere als das, was so generell gesagt wird, dass die Laubwälder schwerer brennen. Der Klimawandel hat das alles verändert. Wir sehen, dass unsere Laubwälder anfälliger geworden sind, dass wir vor allen Dingen eben auch diese Feuer haben, die im Land, in der Landwirtschaft, in Landwirtschaftsflächen, in Offenlandflächen brennen. Und wenn wir hier nochmal Satellitendaten anschauen, und das ist die Auswertung von Copernicus-Daten in den letzten Jahren, dann sehen wir beispielsweise, wenn wir die vorletzte Säule, also die zweite von rechts, sehen, das ist das Jahr 2025, da haben wir in Deutschland eine Brandfläche von 5.500 Hektar, davon war aber nur ein Teil Wald. Das andere, der Hauptteil ist im Offenland. Und wir haben hier 2026, diese Daten sind bis Ende Juni dieses Jahres, auch große Flächen. Das sind aber alles Offenlandflächen. Und wenn wir nochmal andere Satellitenquellen vergleichen, das sind diese dunkelrot oder bräunlich markierten Säulen, sind Brände im Offenland. Und das wird hier in Deutschland im Grunde genommen wenig wahrgenommen. Und wenn wir da noch in die Statistiken hineinschauen, das ist hier veröffentlicht vor einigen Monaten aus dem Waldzustandsbericht 2025, wie der Anteil von Totholz in unserer Landschaft zunimmt, dann sehen wir, und das ist jetzt mal ganz emotional frei, ohne die Debatte über die Biodiversität und die Rolle von Totholz, wir sehen, dass im Zusammenhang mit dem Klimawandel sich hier etwas entwickelt, was anders ist, eine andere Erfahrung als früher. Die Laubwälder sind brennbarer geworden, das Totholz bringt Probleme mit sich. Und die Brände berühren sogar unsere Ortschaften. Auch das wird irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, dass wir hier in Deutschland viele Fälle hatten, wo große Brände erheblichen wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben. Und das wollte ich nur mal mit diesen einigen Bildern Revue passieren lassen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Modell. Während das Freiburger Modell praktisch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Waldbesitz und den Akteuren in einer Kommune im Hinblick auf die Fähigkeit, Brände sicher, schnell und fachlich richtig zu bekämpfen, geht es bei der Modellstadt Beelitz in Brandenburg darum, dass diese Gemeinde, die einige Ortsteile hat, die in diesen Kiefernwäldern in Brandenburg liegen, dass die jetzt sich aufgemacht hat und ihre Stadt, die Ortsteile durch Waldbrandschutzkorridore sichert. Und das ist jetzt ein Vorhaben, was in den ersten Jahren ist, wo um diese Gemeinde herum jetzt Waldbrandschutzkorridore aufgebaut werden, die dann wiederum, und jetzt komme ich wieder auf die Waldweide zurück, durch kontrollierte Waldweide vom Bewuchs freigehalten werden, sodass, wenn hier aus dem inneren Waldraum ein Feuer auf die Gemeinde zuläuft, dass es hier sicher gestoppt werden kann. Die Zeit ist gelaufen, wir haben schon 9:10, ich komme aber auch langsam ins Finale. Und möchtet jetzt trotzdem nochmal auf andere Teile der Welt schauen, wie beispielsweise die Rauchentwicklung und Rauchbelastung, wie hier im Jahr 2024, die aus Nordamerika kommt, aus Kanada kommt, den europäischen Kontinent erreicht hat. Das ist auch letztes Jahr der Fall gewesen und dieses Jahr. Und dann nochmal auf ein Phänomen eingehen, das wir hier in Europa haben, nämlich das exzessive Brennen von landwirtschaftlichen Flächen außerhalb der Europäischen Union. Innerhalb der EU ist das, wenn man so will, quasi verboten. Es ist nicht überall verboten, dass Felder brennen, aber es wird sanktioniert, da landwirtschaftliche Betriebe, die beispielsweise ihre Stoppelfelder abbrennen, keine entsprechende Subvention bekommen und daher wird es auch bei uns in Europa, in der Europäischen Union nicht praktiziert. Wenn wir aber nach Osteuropa gehen oder zum Beispiel hier in die Russische Föderation, dann sehen wir, dass vor allen Dingen im westlichen Teil Russlands, das ist eine Karte aus, die etwa 20 Jahre alt ist, die aber in dieser Form heute noch gilt, dass das Verbrennen von Landwirtschafts Ernterückständen eine sehr große Dimension hat. Und es ist ausgerechnet, dass Osteuropa, wo aufgrund der vorherrschenden Luftmassenbewegungen die Emissionen und darunter auch der schwarze Kohlenstoff, quasi der Feinstaub aus solchen Agrarbränden in Richtung Norden, in Richtung Arktis transportiert wird. Und hier sehen wir diese Modellierung von dem Transport von schwarzem Kohlenstoff, von Asche aus diesen Landwirtschaftsbränden in Osteuropa in die Arktis. Und das bedeutet, dass wenn wir hier nochmal zurückgehen, dass eine Deposition dieser schwarzen Rußpartikel auf dem Eis und auf dem Schnee dazu führt, dass die Eis- und Schneeschicht sich schneller abschmilzt. Diese Phänomene der transkontinentalen Transport von Rauch ist schon alt. Ich blicke hier auch noch mal mehr als 20 Jahre zurück nach Sibirien in die Transbaikal-Region, wie hier der Rauch aus den Bränden über Japan, über den Pazifik transportiert wird, dass die Rauchbelastung vor allen Dingen im Osten der Russischen Föderation, also im fernen Osten, wo die vorherrschende Hauptwindrichtung die Rauchbelastung aus Zentralsibirien stets hintreibt, dass wir hier ganz große Probleme haben mit der Beeinträchtigung der Gesundheit. Und hier aus unserem Institut einige Untersuchungen über die Rußpartikel aus solchen Bränden, die, wenn sie sich dann einlagern in der Lunge, zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen. Sorry, das sind jetzt ein paar Folien auf Englisch, aber ich denke, dass Sie das verstehen, dass hier vor allen Dingen die in Rauch enthaltenen Stoffe die Menschen treffen, die unter Herz-Kreislauf-Störungen leiden, Asthmatiker, besonders junge, Kleinkinder, alte Menschen. Und wenn wir uns mal die Bilanz hier anschauen, auch hier hat unser Institut eine Hochrechnung gemacht, wie hoch der frühzeitige Tod von Menschen ist, wie umfangreich der frühzeitige Tod aus dieser Rauchbelastung, dann kommen wir zur Schlussfolgerung, die durch weitere internationale Untersuchungen gestützt wird, dass dies jährlich zu um die 200.000 Todesfälle führt. Das sind Menschen, die versterben, die normalerweise ohne diese Rauchbelastung nicht sterben würden. Also der frühzeitige Tod. Ja, damit, ich gehe hier nochmal zurück auf dieses letzte Bild, habe ich im Grunde genommen versucht, ja, wir sind mittlerweile bei einer knappen Stunde, einige Facetten aus dem ganzen Feuergeschehen in Europa, in Deutschland und weltweit aufzuzeigen, die vor allen Dingen eines zeigen: Wir können nicht grundsätzlich immer sagen, Feuer ist gut oder Feuer ist schlecht. Wir haben gesehen, dass Feuer in vielen Ökosystemen eine natürliche oder naturgemäße Rolle spielt, dass diese Prinzipien anwendbar sind in der Landbewirtschaftung, dass wir aber auch Kollateralschäden haben, wie beispielsweise die Schäden durch Emissionen, wenn das exzessiv und zu viel wird. Und hier jetzt zu Schlussfolgerungen zu kommen für das Management, für die Vermeidung oder Nutzung von Feuer, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ich möchte uns aber alle nicht entlassen, ohne mal zu schauen, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Diese Karte ist sehr grob aufgelöst, weil sie auch mit Wetterdaten gefüttert wird, die nicht so fein aufgelöst vorausberechnet werden können. Ich spreche über die nächsten Monate. Wir haben hier die Vorhersage des sogenannten Feuerwetterindexes. Das ist ein kanadischer Index, der vergleichsweise wie der Waldbrand- und der Grasbrandgefahrenindex in Deutschland die Gefährdung durch die meteorologischen Bedingungen, die Gefährdung zeigt, dass ein dass Brände entstehen können. Und wir sind hier im Zeitraum, wenn Sie oben in die Zeile gucken, zwischen dem 19. Juli, der liegt schon ein bisschen hinter uns, und dem 18. August. Und da sehen wir, und das ist ganz interessant, weil diese Vorhersage ist vor vielen Monaten schon gemacht worden, dass hier in Deutschland wir im Südwesten tatsächlich einen höheren Gefahrenindex haben als im Nordosten. Wenn wir jetzt schauen auf den August, September, das heißt ab dem 18. August bis zum 17. September, ist nach dieser Vorhersage, die auf der Basis der Wetterdaten der nordamerikanischen Wetteradministration generiert wurden, werden wir moderates Feuerwetter haben, um dann, wenn wir jetzt wieder in die Zeit 17. September bis 17. Oktober gehen, in Deutschland wieder ganz extreme Gefährdung haben. Das ist ein Signal aus dem Global Fire Monitoring Center. Hier ist unsere Webseite, gfmc.online. Da finden Sie dann auch eine Unterwebseite zur Situation in Deutschland. Und hiermit übergebe ich Herr Fries an Sie.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war, genau, wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört und ich will, bevor wir in die Fragen einsteigen, wir werden einfach jetzt ein bisschen überziehen, weil es, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist. Ich hatte ein Störgefühl. Ich will das mal mit euch allen teilen. Wir haben so viele Webinare gemacht zu Klimaschutz. Wir hatten vor 3 Wochen Professor Rahmstorf zur atlantischen Umweltstörung. Wir haben ganz viel über Klimaschutz geredet und wie man das verhindert, was man noch tun kann, was man verhindern kann. Und ich glaube, das war und das ist unser erstes wirkliches Webinar zu Klimaanpassung in gewisser Weise. Wir haben so lange Jahre auch damit gearbeitet und wir haben jetzt gar nicht gesprochen. Es ist vorausgesetzt. Herr Professor Goldammer hat es immer wieder gesagt, dass der Klimawandel das extremer macht, schlimmer macht. Deutschland und Europa werden zu Waldbrand bieten. Das ist jetzt Realität. Und diese Realität, mit der müssen wir jetzt arbeiten. Und deswegen waren diese ganzen Beispiele, wo ich manchmal gesagt habe, warum zeigen Sie das denn jetzt? Und ich finde, am Ende ist es klar geworden, wenn wir dann auf die Karten schauen, dass wir in uns spätestens seit 2018, aber ich denke, seit diesem Jahr ist es klarer, auch was Wald- und Landschaftsbrände angeht, in Europa in einer neuen Realität sich befinden. Also bitte widersprechen Sie mir, aber mein Gefühl ist jetzt, wir sind an einem anderen Punkt. Wir müssen natürlich weitermachen beim Klimaschutz, ja, dass es nicht noch extremer wird, aber wir sind schon an einem Punkt, wo sich unser Klimasystem massiv verändert hat. Und wir vor diesen Extremen stehen. Und das war so ein bisschen für mich, ich weiß nicht, könnt danach auch nach dem Webinar mal schreiben oder jetzt in den Fragen auch mal schreiben, ob ihr das Gefühl auch hattet. Also für mich war es auch in diesem Webinar so ein Shift von, wir haben ganz viel versucht, das Schlimmste zu verhindern. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo ganz schön viel passiert. Und jetzt ändert sich dadurch das Thema und die Fragestellung so. Und ich will jetzt in die Fragen gehen. Ich will das gar nicht so weit machen, aber hör gerne noch, was Herr Goldammer dazu sagt. Vielleicht ist Ihnen das in Ihrer ganzen, ich denke zurück an Ihre 2018-Aussage so. Und mein Gefühl war, Sie haben mir diese Frage sowieso schon ganz vielen Stellen beantwortet zu ja, und jetzt müssen wir was tun, spätestens jetzt. Und Klimaschutz ist weiterhin wichtig, aber wir sind in einer Phase, wo es ohne die Anpassung nicht mehr geht.
Die Bundesregierung ruft zu einer Notstandskonferenz im Moment auf. Das ist die Wasserlage, die extrem ist. Wenn diese Konferenz jetzt einberufen wird, um die gesamte Situation der Trockenheit und aller ihrer Auswirkungen auf die Wasserstraßen, auf die Trinkwasserversorgung, auf die Landwirtschaft, wenn das jetzt passiert, sorry to say, zu spät. Weil es schon passiert ist. Ja? Wir haben eine Situation, die hat die Wissenschaft über Jahrzehnte vorausgesagt und Handeln angemahnt. Und dazu gehörte das, was wir dieses Jahr erleben. Und wenn jetzt eine Konferenz einberufen wird, das hätte schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gemacht werden sollen. Und deswegen fordern wir auf und die entsprechende Pressemitteilung wird wahrscheinlich morgen oder Freitag rausgehen, dass wir zu einer Landschaftsbrandkonferenz einberufen, und zwar dann, wenn es noch nicht zu spät ist, dass wir uns proaktiv vor dieses Problem stellen. Und Da stimme ich mit Ihnen überein. Das ist auch meine Wahrnehmung. Wir können etwas tun und erreichen. Die Bandbreite der Palette, auf der wir da spielen müssen, von der Forstwirtschaft über die Landwirtschaft, die Schaffung einer resilienten Landschaft, die Akteure, die mit dabei sind, von der Feuerwehr bis hin über den Landwirt, den Förster, bis hin aber auch zu den Freiwilligen, Zivilgesellschaft, Mitwirkung der Zivilgesellschaft. Das sehen wir ja in Spanien und Frankreich und Griechenland. Die Menschen, die dort leben, die ihre Häuser haben, die müssen da mitmachen, weil der Staat kann die Häuser nicht schützen. Das kann kein Staat. Das müssen alle. Ne? Und so müssen wir uns aufstellen. Und das ist eine Querschnitt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und bitteschön nicht dann, wenn es zu spät ist.
Na, danke. Ja, ich übergebe dann jetzt direkt in die Fragen, sonst ist das eine Diskussion zwischen uns beiden. Herr Gott, aber ich glaube, Ihre Filter, wir sehen Sie gerade nicht. Gehen Sie mal ein Stück nach vorne. Ich glaube, Ihr Hintergrundfilter hat Sie verschluckt, sind noch einen schwarzen Punkt. Können Sie
Ja,
näher an
ich
die Kamera?
sehe das aus. Ist ja ganz witzig. Nee, irgendwie weiß ich nicht, was da jetzt gerade passiert. Das ist ja schon komisch.
Die Kamera, ich glaube, der Hintergrundfilter macht das.
Ja, aber
Ich,
ich hab eigentlich
ja.
gar nichts anderes gemacht. Also,
Ah, also jetzt sind Sie wieder da.
ja, ich
Jetzt
habe ein
sind Sie
anderes
wieder
Licht
da.
dazu geschaltet.
Ja,
Okay, ja,
wahrscheinlich war
doch.
das Licht. Jetzt sind Sie wieder
Ja.
da. Gut, jetzt übergebe ich aber für unsere erste Frage, bevor ich dann Amelie und die schriftlichen Fragen übergebe, an Hartwig. Und Hartwig ist einer unserer Fördermitglieder und ist ein bisschen, sagen wir, schuld daran oder verantwortlich dafür, dass wir dieses Webinar machen. Er hat uns nämlich geschrieben und gesagt, hey, mach das überhaupt. Und deswegen kriegt er jetzt als unser Fördermitglied und Initiator dieses Webinars die Recht auf die erste und mündliche Frage. Hartwig, ich habe dir jetzt mal das Mikrofon angemacht.
Dankeschön.
Danke für deine Initiative und deine Frage.
Ja, Dankeschön. Also vielen Dank, Herr Professor Goldammer, für den interessanten Vortrag. Aber ich muss sagen, es überrascht mich so ein bisschen, dass Sie die ganzen ökologischen Fragen in der Landschaftsprävention und in der Brandprävention gerade bei diesen Megabränden so vernachlässigen, obwohl Sie doch auch wissen, dass sie intensiv in Diskussion sind, gerade in südeuropäischen Ländern. Deswegen also meine zwei Fragen. Warum setzen Sie jetzt auf, also ich kann die ganzen Sachen mit dem Kontrollbrennen nicht beurteilen, ich bin da kein Fachmann über die Wirksamkeit. Aber warum, Sie wissen doch, dass in den Ländern wie in Spanien und in Griechenland vor allen Dingen die Vernachlässigung der Landschaft, also der Rückzug der Bauern, die gar nicht mehr da sind, die weggezogen sind, dass alles wild wachsen, dass dieses das Thema ist und dass man dann dort sagt, hier muss eine extensive Weidewirtschaft wieder her. Und dies ist doch jetzt auch, wir reden ja hier in einem europäischen Zusammenhang. Dies ist doch eine europäische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese extensive Weidewirtschaft, und das ist zunächst mal eine ökologische Maßnahme, eine landwirtschaftliche Maßnahme, dass die wiederbelebt wird, um damit präventiven Schutz zu machen. Und das ist das eine. Und das zweite nun, ich komme aus Berlin-Brandenburg. Deswegen, wenn Sie mir erlauben, dass ich meine Skepsis darüber äußere, was Sie sagen zu der Umgestaltung der Wälder. Wir setzen hier in Berlin-Brandenburg ganz deutlich auf die Entwicklung von Laubmischwäldern in verschiedenen Generationen in einer Region, die nicht auf Südeuropa so ohne weiteres übertragbar ist, wo das alles trocken wird, wo das hier aber nicht trocken wird. Und wir haben hier die Erfahrung gemacht, da muss ich Ihnen auch widersprechen, in Brandenburg-Berlin, dass gerade dort die großen Waldbrände entstehen, wo wir Kiefernmonoforsten haben, noch dazu verdichtete Kiefernmonoforsten mit Wipfelbränden und dergleichen, und die in diesen Laubmischwäldern nicht entstehen. Und deswegen meine ich, ist doch gerade eine primäre ökologische Maßnahme, jedenfalls für dieses Gebiet. Ich will jetzt nicht für Spanien reden, da wird es etwas anders sein, weil man Monokulturen in Wäldern ist genau dasselbe, dass wir auch diese naturnahen Mischwälder setzen müssen in einer natürlich über Jahre andauernden präventiven, auch Brandgestaltung, dass es dazu eine europäische Unterstützung geben muss, damit solche Sachen, die ja auch viel Geld kosten, auch finanzierbar sind. Also das sind meine beiden, vielleicht ein bisschen lang geworden, aber Fragen, die in eine andere Richtung gehen, die uns aber, ich bin nun ein Grüner, gerade besonders interessieren und in die Richtung, wie wir eben auch denken und handeln wollen, auf nationaler und auf europäischer Ebene.
Danke dir vielmals. Ich übergebe es.
Herr Berger, ich bin, was Ihre erste Frage anbelangt, völlig bei Ihnen. Das ist ja genau das Thema, die Revitalisierung, das sich zurückbesinnen auf traditionelle Landnutzungsverfahren im euromediterranen Raum, vor allen Dingen aber auch im östlichen Mittelmeerraum, die Wiedereinführung von alten Weide- und landwirtschaftlichen Verfahren. Und das ist ja genau der Grund, warum wir uns hier in Europa, in Mitteleuropa, sorry, in Deutschland eben genau auch mit diesem Thema befassen, weil nämlich die Rolle, die diese extensive Weidewirtschaft im Süden Europas spielt, um das Risiko von Landschaftsbränden zu reduzieren, hier eben auch gezielt auf solchen Waldbrandschutzkorridoren eingesetzt werden kann und dann eben diese Vorurteile gegen Waldweide, ausräumen soll. Aber es geht ja hierbei nicht um die Fläche, denn wir haben ja hier in Deutschland ganz andere Situationen. Die Landflucht, wie wir sie und die Verstädterung und die Aufgabe von Landnutzung wie im euromediterranen Raum, die haben wir ja bei uns in dieser Form nicht. Aber was wir voneinander lernen können, ist beispielsweise genau das, was Sie angesprochen haben. Also insofern bin ich voll bei Ihnen und das ist auch richtig so. Und wenn wir daraus für Deutschland etwas lernen, und jetzt springe ich mal nach Brandenburg. Sie haben die Brandenburger Wälder jetzt erwähnt. Ich habe das Beispiel der Modellstadt Beelitz erwähnt. Beelitz ist traumatisiert durch die Brände, die dort in den letzten Jahren passiert sind, die auch schon zu Evakuierungen geführt haben. Und wenn jetzt die Gemeinde hingeht und sagt, wir müssen an diesen strategischen Stellen, wenn wir dort Waldbrandschutzkorridore einrichten, uns wirklich darauf konzentrieren, der Reduzierung des Wildfeuerpotenzials, dann geschieht dies auf diesen strategisch angelegten Korridoren, die anders aussehen als beispielsweise die Wälder, die sie umbauen als von reinen Nadelholzbeständen auf Mischbestände, dort wo sie Totholz belassen und so weiter. Aber bitte nicht auf den Waldbrandschutzkorridoren. Denn das wiederum sehen wir, und da haben die Brände, gerade die Diskussionen in Griechenland, in Spanien und Portugal vor allen Dingen, aber jetzt auch in Frankreich, die haben dazu geführt, dass eben genau das alles hinterfragt wird, ob das richtig ist, was wir bisher so machen. Und das ist eben die große Herausforderung. Und nochmal, um bei der Bewirtschaftung von Kiefernwäldern hier in Mitteleuropa, ich habe ja bewusst dieses Beispiel aus Zentralasien aufgeführt, wo genau dieselbe Kiefernart, nämlich die Pinus sylvestris, unter anderen Bedingungen auf wächst und dort sehr feuerresiliente Bestände bilden kann. Und dann noch eins. Die Kiefer, die heimische Waldkiefer, gehört zu einer Gattung von Bäumen. Die Kiefern haben ja, es gibt etwa 105 Kiefernarten. Und diese Kiefernarten sind vorwiegend die Baumarten, die am meisten resilient sind gegen Trockenheit, gegen Starkwinde, gegen Dürre, gegen Brand. Und das liegt an der Natur dieser Baumarten. Und wenn sie hier in Deutschland historisch gesehen so bewirtschaftet wurde in einem dichten Plantagenwald, dann ist das nicht naturgemäß. Und davon müssen wir wegkommen. Und wenn die einen sagen, wir bauen Wälder in artenreiche Mischwälder um, ist das okay. Wenn man aber sagt, wir überführen die bestehenden Kieferwälder oder auch künftige in eine Form der Bewirtschaftung, die sie eben resilient macht. Und das ist nicht der dichte Plantagenwald, sondern das ist der Lichtwald. Und der bietet anderen Arten, Pflanzen und Tierarten einen Lebensraum, den wir im geschlossenen Wald nicht finden. Und nichts von dem, was wir alle sagen, die wir bestimmte Meinungen haben zu bestimmten Bewirtschaftungsverfahren, gilt alles für die gesamte Fläche. Wir sprechen immer über ausgesuchte Standorte, die sich sehr nach den Gegebenheiten des Standorts richten müssen, aber die eines nicht machen sollten, dass man beispielsweise davon ausgeht, dass ein Buchenwald, ein Mischwald weniger feuergefährdet ist als ein Nadelwald. Wir sehen, dass das aufgrund des Klimawandels absolut der Fall ist. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, Herr Berger.
Dankeschön. Ich übergebe jetzt mal, weil wir überziehen, aber ich würde gerne noch 10 Minuten in ein paar Fragen. Wir haben, glaube ich, ganz viele Fragen schon beantwortet, Amelie, oder? Aber sag doch mal, was haben wir noch für spannende Fragen auf Slido?
Ja, genau. Es gibt wirklich sehr viele Fragen. Ich würde gerne mal mit den Top-Fragen anfangen und da einfach ein paar kombinieren. Und zwar, sind da gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Günther fragt zum Beispiel, wie die Wälder umgebaut werden müssen, um feuerresilient zu sein, ob das überhaupt möglich ist. Und das würde ich gerne kombinieren mit der Frage von Julian, ob wir aufgrund des fortschreitenden Klimawandels akzeptieren müssen, dass sich eben in Mitteleuropa, in Deutschland die Klimazonen verschieben und uns dann darauf anpassen müssen, statt den bisherigen Zustand bewahren zu wollen. Zum Beispiel auch, das zeigen auch die Flusspegel, sagt er.
Na, ich fange mal mit der letzten Frage an. Es ist tatsächlich so, dass die Klimarahmenbedingungen einfach, ja, eben andere Rahmenbedingungen für den Wald der Zukunft schaffen. Und das, was wir an Erfahrungen haben, beispielsweise in der Forst- und Landwirtschaft in der Vergangenheit aus dem gemäßigten, ausgeglichenen Klima, dass das in Zukunft in Frage gestellt wird. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir uns von vielen Formen der Vegetation, die im Grunde genommen über eine lange Zeit in einem dynamischen Gleichgewicht mit dem Klima gestanden hat, mit dem alten Klima, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein kann. Und da gilt es unter anderem, den Blick auf die Landschaften der Erde zu werfen, wo schon länger solche Klimate vorherrschen, beispielsweise im Mittelmeerraum oder in den Subtropen, wo die Wälder völlig anders aussehen. Keine geschlossenen Hochwälder mit sehr viel dichtem Baumbestand, sondern offene, häufiger auch kleinwüchsigere Wälder, die dem dortigen Klima angepasst sind. Wenn das Klima auf uns zukommt, ja, dann kann es sein, dass die Wälder auch in Zukunft völlig anders aussehen werden.
Ja, das ergibt natürlich Sinn. Da fragt Ilka aus Freiburg, wie soll sich Deutschland sinnvoll vorbereiten auf zukünftige Wald- und dann auch Flächenbrände? Und dazu passt auch Steffens Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen müssen jetzt bei besonders trockenen Sommern getroffen werden, wenn wir jetzt auch darauf sehen, dass es heißer unter dem trockener wird?
Wir sehen ja gerade in den letzten Wochen, wie viele Sektoren unserer Gesellschaft betroffen werden durch die Dürre und die Hitze. Und dass es eben halt nicht nur eine Frage ist von Land- und Forstwirtschaft, was die Brände anbelangt, sondern auch die ganz normale Wasserversorgung bis hin zu den Verkehrsadern. Wir sehen, dass Straßen und Technologien teilweise nicht mehr funktionieren unter der Hitzebelastung. Und das führt mich dann dahin, dass wir im Grunde genommen bei der Frage, wie stellen wir uns auf für ein geändertes Klima, dass es eine Frage ist, die eine gesamtgesellschaftliche Frage mit all diesen sektoralen verschiedenen Verantwortungen ist und dass man sich hier einfach zusammensetzen muss in einem anderen Format, um alle diese verschiedenen Aspekte. Und ich meine, in meiner Präsentation habe ich ja mal versucht, dieses Pro und Con, beziehungsweise das Positive und das Negative von Feuer nebeneinander zu stellen. Und wir wissen, dass es bei Wasser und Sturm genau das Gleiche ist. Und hier sind wir jetzt nun wirklich gefordert, uns proaktiv jetzt aufzustellen und zu fragen. Und dazu gehören ganz viele Experten, die dann ihre Meinung und ihr Wissen einbringen können, bis hin zu den Vorschlägen aus der Zivilgesellschaft. Wir sind eine transparente und offene Gesellschaft, an der alle mitwirken sollten. Und dazu brauchen wir einen runden Tisch.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich würde dann gerne noch als letzte Frage auf die Ursachen eingehen. Da kommt eine Frage von Olaf. Und zwar, werden die Brandursachen noch ermittelt? Gibt es irgendwie dazu Statistiken zu, woher es halt kommt? Brandstiftung, Selbstentzündung, weggeworfene Zigaretten? Wie sieht es da aus?
Da haben wir eine ganz große Grauzone. Was wir wissen, ist, dass im Grunde genommen sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa so um die 96 bis 98% der Brände durch den Menschen ausgelöst werden. Wir haben unverändert immer wieder Fälle, dass Blitzschlagfeuer entstehen. Aber die sind in der Minderheit. Von den Ursachen durch den Menschen haben wir, wenn wir zum Beispiel die deutsche Statistik schauen, der größte Teil ist unbekannt, ne? Also wenn sich die Ursache nicht genau feststellen lässt. Verbergen tut sich meistens dahinter einfach Fahrlässigkeit, Sorglosigkeit, Unachtsamkeit. Dann haben wir das Thema Brandstiftung. Und da möchte ich mal eins sagen, so wie früher das möglicherweise in einigen Ländern der Fall war, dass Brandstiftung genutzt wurde, um anschließend, sagen wir mal, einen Wald, der da vorher stand, abzubrennen, um dann hinterher darauf bauen zu können. Das geht aufgrund der Gesetzgebung in Europa gar nicht mehr. Wenn irgendwo vorher Wald stand, dann kann auch nach einem Brand nicht gebaut werden. Brandstiftung ist ein psychologisches Problem. Das haben wir in allen Ländern der Welt. Und das ist unkalkulierbar und eine ganz große Komponente der Unsicherheit in dem ganzen Geschehen.
Dankeschön. Und ich, wir kommen dann jetzt zum Ende, weil wir viele Fragen beantwortet haben. Aber ich möchte noch eine mitbringen. Und ich glaube, ich lese das auch so ein bisschen anders in anderen Fragen. Jetzt ist ja, haben Sie ja auch beschrieben, wie sich gerade nach kontrollierten Bränden und auch in den Heidelandschaften dann zum Beispiel jetzt die Heide wieder erholen kann. So, und jetzt haben wir natürlich große Gebiete, die jetzt brennen in Europa. Und die Hoffnung ist ja auch, dass sie sich dann wieder erholen. Und für mich ist auch so die Frage, es verändert sich jetzt ja nicht nur die Feuerwahrscheinlichkeit, sondern durch zum Beispiel, wir werden dann im Winter wahrscheinlich wieder extrem starke Regenfälle haben, weil wir ja Extremwetter, Ereignisse haben. Und das bedeutet natürlich, dass der Boden, der ja erstmal dann vielleicht ein bisschen zusammen, also dass die Erosion zum Beispiel auch zunimmt, ja, und dass dann durch große Wassermassen dann viel weggespült wird. Also wie hängt denn da auch die Erholung der Landschaften mit den veränderten klimatischen Bedingungen zusammen? Also wenn es jetzt sehr heiß bleibt oder dann extrem regnet und eben nicht mehr in diesem moderaten Klima die Landschaft sich erholt, erholt sich die Landschaft noch so, wie wir das aus dem moderaten Klima kennen?
Ja, Herr Fries, da sprechen Sie wirklich einen ganz, ganz zentralen Punkt an. Denn wir sehen ja in vielen Regionen, und ich springe mal kurz nach Kalifornien, wo wir die größten Schäden sehen nach den Bränden, die dann entstehen, wenn die Starkniederschläge nach dem Feuer kommen. Wenn durch Bodenabtrag, Erosion, Hangrutschungen, Schlammlawinen sehr viel größere Schäden als durch das Feuer ursprünglich selbst bewirkt, ja. Und das betrifft dann vor allen Dingen auch die Steilhanglagen, wie zum Beispiel im europäischen Alpenraum, in der Schweiz beispielsweise, die sich große Gedanken machen über die Brände. Denn in einem Land wie der Schweiz, wo sich das wirtschaftliche Geschehen in den Tälern abspielt, unterhalb der Hänge, das sind die Verkehrsinfrastrukturen, die Siedlungen, die kritische Infrastruktur. Und wenn hier nur ein Wald von wenigen Hektaren brennt, den Boden freilegt und anschließend durch einen Starkniederschlag die Hang- und Felsrutschungen, Steinschlag kommen, das sind die großen wirtschaftlichen Schäden, die auch die Menschen gefährden. Und das zeigt, Ihre Frage zeigt eben etwas auf, dass wir hier einen Effekt haben, wo Feuer, die historisch gesehen vielleicht gar nicht zu einer Zerstörung des Ökosystems geführt haben, aufgrund dieser Witterungsextreme, eben nicht nur Trockenheit, sondern eben die Starkniederschläge, dass hier ein kombinierter Effekt sich anbahnt, der zu einer starken Degradierung und auch Zerstörung von Standorten führen kann. Und das ist eben auch anders, als es früher war.
Vielen Dank. Also wir haben im Vorgespräch gesagt, wir können da wahrscheinlich Stunden auch weiterreden. Werden wir auch noch tun. Wir haben gesagt, wir machen nach dem Sommer auf jeden Fall noch mal eine Runde zu diesem Thema. Wissen wir dann vielleicht auch schon mehr. Für heute will ich sehr gerne abschließen. Ich danke Professor Goldammer dafür, dass Sie so kurzfristig auch Zeit hatten, dazuzukommen. Ich danke allen euch, die heute dabei waren, ganz, ganz viele Fragen gestellt haben. Danke an Amelie für die Moderation der Fragen. Danke, dass ihr bei Europe Calling dabei wart. Wir sind dann vielleicht auch schon dazwischen wieder, aber ich denke, wir werden uns im September wiedersehen. So ist es jetzt geplant, zu vielen, vielen weiteren Themen, die damit zusammenhängen. Manche hängen nicht damit zusammen. Es bleibt spannend. Wir freuen uns auf den Herbst mit euch, auch wenn das Gefühl schon besteht, dass die Themen nicht unbedingt viel Hoffnung machen. Aber wir werden, denke ich, auch ein bisschen versuchen, im Herbst darüber zu reden, wo es noch Hoffnung gibt und wo man jetzt noch was tun kann. Und Professor Goldammer hat ja auch gesagt, so jetzt gerade bei dem Thema Bränden sind wir noch an einem Punkt, wo, wenn wir jetzt handeln, auch wenn wir auch politisch handeln, wenn die politischen Verantwortlichen jetzt handeln, sich noch darauf vorbereitet werden kann auf das Schlimmste. Da sind wir noch am Anfang und ich glaube, das kann auch ein bisschen Hoffnung machen und den möchte ich euch geben in diese, jedenfalls hier in der Mitte von Deutschland, sehr heißem, in einer heißen Nacht. und versucht ein bisschen kühl zu bleiben, bleibt gesund und wir sehen uns im September bei Europe Calling. Danke euch. Tschüss.
Tschüss, schönen Abend
Schönen
allerseits.
Abend.